Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Nicolas Kreutz, CIO von Envios.
Wir treffen uns in Mannheim auf dem Fondskongress. Zweiter Tag nach der Mittagspause. Die Füße sind ganz schön dick. Der Kopf ist auch ganz schön dick von vielen, vielen Gesprächen. Es ist ja mächtig was los hier. Also die Büffelherde wird hier durchgetrieben.
Ja.
Gestern Punkt 9 Uhr, Vorträge gingen los. Also es war ja kein Durchkommen mehr. Du triffst natürlich auch die Creme de la Creme, die Kolleginnen und Kollegen der Finanzwelt, die anderen Finanzprofis. Und als alter Haudegen in Sachen so Behavioral Finance, das muss doch ein Fest für dich sein. Wenn du dir das so anguckst, sind die Profis? Verhalten die sich wie Profis oder sind die auch teilweise wie Amateure, wie Privatanleger unterwegs?
Also das wird auf jeden Fall schon mal eines der schönsten Interviews. Das merke ich jetzt schon gleich am Anfang. Ich muss ehrlich sagen, natürlich sind das hier viele Profis. Es ist ja eine B2B-Messe. Es ist viel Euphorie, viel Freude da. Aber grundsätzlich am Buffet, da setzt dann was anderes ein. Da setzt dann der Herdentrieb ein und sicherlich dann auch das, was wir vom Neandertaler mit 2% auch in unserem Blut haben. Da gilt Survival of the Fittest und manchmal auch am Kapitalmarkt.
Reinhard May hat das ja umschrieben als die heiße Schlacht am kalten Buffet. Ne?
Ja, in der Tat. Aber Essen ist ja nicht alles. Unser Gehirn ist ja auf zwei Punkte ganz stark ausgerichtet, nämlich auf Nahrungsaufnahme und Partnersuche. So, die Partnersuche nach leistungsfähigen Partnern, Produktpartnern. Und dann haben wir wieder die Kurve bekommen.
Ist ja sensationell. Also wir haben die Finanzprofis mit den Finanzprodukten. Wir haben die Privatanleger, die das auch machen, die wir aber jetzt hier nur relativ selten finden. Partnersuche, Essensaufnahme, kann man das wirklich so vergleichen? Löst das im Kopf, löst das auch im Verhalten das Gleiche aus?
Ja, absolut. Also unser Gehirn ist ja ein phänomenales Gebilde, ein System, was sich über von Millionen eigentlich entwickelt hat. Aber insbesondere in den letzten Hunderttausenden von Jahren ist da etwas entstanden, was uns eben halt genau auf diese zwei Ziele immer wieder anträgern lässt. Hier läuft gerade eine Dame mit einem leckeren Nachtisch entlang. Da gibt es bei mir schon einen Impuls, wie bei vielen anderen Menschen, nämlich ist der Nucleus Accumbens, der feuert einen Dopaminausstoß raus und sagt, ist das und ist es immer schneller und ist es immer häufiger, so weit du es kannst. Und dann gibt es ja den Grenznutzen, der dann abnimmt. Und dann sagen wir auch beim dritten oder vierten Mousse au Chocolat, oh danke, jetzt bin ich satt und schon wieder 10 Kilo schwerer. So, und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass hier die inferiore Insula und die Amygdala, die unser Angstzentrum ist, die auch rund 13 Mal größer ist als der Nucleus Accumbens, der ist nur so groß wie eine Fingerkuppe, das ist unser Angstzentrum und das zeigt uns, wo Gefahr ist und lässt uns auch schnell reagieren, wenn irgendetwas zu nahe kommt, in unseren Wohlfühlbereich reinkommt, wenn etwas runterfällt, eine Lautstärke, eine schnelle Bewegung. Darauf sind wir ausgerichtet und das ist genau der Punkt auch am Aktienmarkt. Wieso sind wir alle fasziniert von diesem astronomisch steigenden Bitcoin? Ja, das sind schnelle Bewegungen. Das war früher der Säbelzahntiger, der sich irgendwo im Gebüsch bewegte und das hat uns damals gerettet in der Population, wenn wir innerhalb der Herde geschützt waren und schnell auf irgendwelche Bewegungen links oder rechts des Busches das gesehen haben und geflüchtet sind. Und genau diese Mechanismen greifen eben halt auch am Kapitalmarkt. Aktien, die schnell steigen, schwanken, schnell fallen. Da ist unser Aufmerksamkeitsfokus drauf, aber eigentlich nicht auf den wichtigen Dingen. Das ist der sogenannte Recency Bias, also dass wir uns im Prinzip mit den unwichtigen Dingen mehr beschäftigen als das, was sinnvoll ist, was effektiv und effizient für uns wäre, gerade am Kapitalmarkt.
Ich hatte eingangs gesagt, das ist so ein, muss ja ein inneres Fest für dich sein. Also so viele Studienobjekte hier, auch mit dem Thema Finanzen dann wieder. Jetzt betrachten wir das mal aus der Sicht des Anlegers. Was passiert denn hier auf so einem Kongress? Worüber unterhält man sich? Ist das, ja, wenn ich so Gespräche mitbekomme, jeder versucht so auf die sprichwörtliche Kacke zu hauen und sagen, oh, das habe ich jetzt wieder gemacht, das ist ja toll und größer, schneller, besser. Neigen wir dann auch so wirklich zum Übertreiben? Also für bare Münze kann man das alles nicht nehmen, oder?
Ja, es ist eine Nabelschau. Sicherlich wird hier das bunteste Gefieder, kriegt die größte Beobachtung. Es ist ja auch mit ein Grund, weshalb hier ja auch sehr, sehr schöne Menschen, sehr, sehr schöne Frauen sind und auch alle sich rausputzen. Am Ende soll das die Aufmerksamkeit bewusst zeigen. Es soll Seriosität auch zeigen. Es soll Vertrauen widerspiegeln. Das sind bestimmte Reizfarben, die hier auch am Werke sind. Blau ist zum Beispiel eine Farbe. Wir sind ja hier auch mit von blauen Labels umgeben. Das soll Seriosität, Anzüge, Krawatten, das Uniforme, das soll es widerspiegeln. Also etwas Nonverbales nennen wir das, nonverbale Signale. Und es ist ein Fest, weil im Prinzip wir ja auch sehen, wie wir stark verzerrt werden, dass solche Dinge überlagern. Schöne bunte Farben, schnelle Giveaways, da ist unser Aufmerksamkeitsfokus. Und es geht eigentlich im Prinzip gar nicht mal so sehr um die Produkte, die dahinter sind, wo eigentlich der Anleger das größte Interesse haben sollte, weil da gilt es, die Rendite zu maximieren und nicht die Stifteanzahl zu maximieren in der jeweiligen Hosentasche.
Es ist ja auch so, dass es ja mehrere Welten hier gibt. Also zum einen das Bunte, das Farbige, die Krawatte. Ich habe keine Krawatte, ich bin ja auch der Journalist. Ich muss mich auch so ein bisschen abheben. Und dahinter dann die Säle, in denen Vorträge gehalten werden, die Büros, wo es ruhiger ist, wo die One-to-One-Gespräche dann geführt werden. Was passiert denn dort psychologisch, wenn man sich quasi in die sichere Höhle zurückzieht?
Ja, und eben halt auch eine gewisse Exklusivität zu generieren und damit auch eine Abschlusswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Indem man dann ja gleich in so eine Box reingeführt wird. Jeder, der sich vielleicht die Bilder dann auch auf euren Internetseiten anschaut oder eben halt bei der Fond Professionnel sich das mal selber anschaut, wird das sehen. Das ist, man wird hinter ein Gatter geführt. Und dort wird man dann in bilateralen, sehr angenehmen Kamingesprächen geführt und damit produziert man auch eine Abschlusswahrscheinlichkeit. Und es gibt eben halt auch in geschlossenen Räumlichkeiten oder bei den Vorträgen viele Impulse, die wiederum auch die Möglichkeit geben, sehr viel konzentrierter die Themen abzuarbeiten, als es hier möglich ist. Ich vermute auch, dass viele deiner Zuhörer jetzt gerade auch diesen Lautpegel hören und Konzentration ist relativ schwer, da muss man schon sehr gut geschult sein. Und das ist halt das Problem, wenn viele Menschen aufeinander sind, aber wir fühlen uns auch dabei wohl. Wenn man mal schaut, die wenigsten Menschen stehen alleine, nur wenn sie mit sich selber mit dem Handy irgendwie agieren wollen. Ansonsten sind wir Herdentiere. Wir suchen den Schutz. Das ist sozial erwünscht. Das ist ja auch das Fatale. Wir sind momentan in einem grippalen Umfeld. Also hier für die Viren ist das auch noch ein tolles Fest.
Nochmal zu der Höhlenatmosphäre, das Lagerfeuer, Kamin, Sicherheit, Abschlusswahrscheinlichkeit. Werden hier tatsächlich Abschlüsse gemacht? Wechselt hier viel Geld den Besitzer?
Also ich bin jetzt hier, glaube ich, ja, das kann man nicht an zwei Händen abzählen. Und ich muss ehrlich sagen, das Geschäft wird hier nicht direkt abgeschlossen, sondern es gibt hier einen Marktplatz, viel Tumult, auch ein Marktplatz der Eitelkeiten sicherlich. Hoher Testosterongehalt hier. Am Ende, die Abschlüsse werden dann später erfolgen. Man bereitet sich sehr gut auf solch eine Messe vor. Es ist weniger das Zufallsprinzip, sondern wenn man hier professionell rangeht, dann hat man die Dinger schon vorbereitet. Vorher telefoniert, man ist stark getaktet. In einem halben Stundentakt gibt es die Gespräche, die sind vordefiniert, terminlich fixiert. Danach finden dann eigentlich die Abschlüsse statt. Das heißt, das After-Sales oder im Nachgang die Gespräche, die dann letzten Endes zum Abschluss führen.
Weil du sagtest Nabelschau und alles zeigt sich und alles ist hier schön und herausgeputzt und Testosteron, Östrogen, hast du jetzt nicht gesagt, aber das passt ja auch irgendwo noch dazu. Overconfidence, das ist ja auch so ein Schlagwort, mit dem ihr Experten für Behavioral Finance um euch werft, also dieses übermäßige Selbstvertrauen. Ist das nach wie vor ein Thema? Ist das anzufinden? Ist das auch etwas, was der Privatanleger irgendwo dann kennt und sagt, jetzt komme ich aus einer Zeit, Nvidia steigt, die Tech-Werte steigen, ich kann im Prinzip nichts, das geht so weiter und übersieht dann die Warnsignale?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und es ist immer wieder zu sehen, jede Generation macht die gleichen Fehler. Das Ego ist größer als die Rendite. Das ist Overconfidence, also der Kontrollverlust, weil ich mich selber überschätze in den Themen. Nvidia ist gut gelaufen, dann werde ich weiter aufstocken, auf einmal bilden sich Klumpenrisiken, ich habe einen Homebias, was auch immer. In der Tat, und da gilt es gegen genau diesen Effekt, diesen Anlagefehler. Es ist einer der wichtigsten Anlagefehler, den man hoffentlich vermeiden kann und eigentlich auch muss, dass man ein Free Lunch hat. Also hier gibt es auch viele Free Lunches, aber das Free Lunch bedeutet breite Streuung. Nach Tobin nicht alle Eier in einen Korb. Und das führt letzten Endes dann auch zu einer Disziplinierung. Wenn man breit streut, Geld breit streut, dann nimmt man sich zurück, weil den Top-Pick, Also eine Einzelaktie gekauft zu haben und zu sagen, ich habe dafür den richtigen Riecher, das hat mehr mit Glück zu tun, nämlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das macht häufig keinen Sinn, sondern man kauft den ganzen Haufen, dann erspart man sich die Suche. Das kostet einfach nur viel Zeit und ist unnötig. So, und diese Disziplinierung, sich nicht übermäßig da zu überschätzen, dass man ein Thema, ein Unternehmen für sich immer wieder finden kann, sondern wenn es alle Boote hebt, breit zu diversifizieren, auch über gute ETFs, immer auf die Kosten achten, dann hat man eigentlich schon sehr, sehr viel berücksichtigt, was viele letzten Endes auch dann mit einer höheren Rendite damit verbunden ist.
Ja, wenn das Wasser steigt, dann hebt es alle Boote und wenn Ebbe kommt, dann sieht man, wer Nacht gebadet hat, oder? So geht doch der Spruch weiter, oder?
Muss ich darauf antworten?
Nein, musst du nicht. Aber fass das doch mal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also welche Ratschläge gibst du denn an die Anleger, um vielleicht die typischsten psychologischen Fallstricke zu vermeiden und langfristig erfolgreich zu investieren?
Ja. Also, das ist schon die allererste Regel. Man soll sich frei machen, ehrlich machen und wirklich überlegen, das Geld, was ich an der Börse anlegen möchte, das mittel- bis langfristig anzulegen. Zeit ist der größte Verbündete für einen Investor. Wenn man das Geld kurzfristig benötigt, hat es nichts an der Börse verloren. Wenn man dann langfristig orientiert ist, bereit zu diversifizieren, also eben halt nicht nur in einer Region, in einem zyklischen Sektor zu sein, sondern das Geld wirklich breit zu streuen, entsprechend des Anlagehorizontes auch eine hohe Aktienquote, weil das Produktivkapital ist, da wird Rendite generiert, dann ist es wichtig, eben halt nicht zu schnell Gewinne zu realisieren. Dazu neigen wir eben halt auch, dass wir nicht nur hier ein schönes buntes Gefieder zeigen, sondern wir wollen natürlich uns auch mitteilen. Wir wollen sagen, wir haben die Nvidia schon bei 100% mal verkauft. Ja, wir haben 100% Gewinn gemacht. Nein, laufen lassen. Also Gewinne laufen lassen und, das ist das A und O, Verluste kappen. Wenn etwas durchrauscht mit 10-15%, verkaufen. Am besten mit einem Trailing-Stop, der zieht nach. Weil alles, was steigt, fällt irgendwann auch mal. Das ist die Mean Reversion. Und das ist das Gebot der Stunde, gerade in den derzeitigen overhypten Märkten, die wir aktuell vorfinden. Ne? DAX ist wahrscheinlich auch nur noch eine Frage von Tagen, bis wir die 22.000 gesehen haben.
Nicolas Kreutz von Invios, Dankeschön für dieses Interview.
Ich habe zu danken.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.